War das nicht alljöft? Ich verzichte jetzt hier auf die Titelmelodie und begrüße direkt meinen Gast. Wie alle Herausforderinnen und Herausforderer zur Wahl des Oberbürgermeisters am 14. September habe ich jetzt auch den Titelverteidiger hier sitzen, Stefan. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, auch zu mir zu kommen. Es ist immer eine große Ehre, wenn die großen Politikerinnen und Politiker mich besuchen hier. Stefan, wir haben ja bei den letzten beiden Kommunalwahlen mehr oder weniger den amtierenden OB weggewählt. So macht man ja gerne in Deutschland mal. Den wollen wir nicht mehr weg. Und wir wissen aber nie, wer es werden soll. Düsseldorf weiß dieses Jahr vielleicht, wer es werden soll. Weißt du es?
Also erstmal also, hallo, lieber Kalle und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das war in der Tat so. Die letzten beiden Male schwang immer etwas auch von Abwahl des Amtsinhabers mit in dem Wahlergebnis. Ich erlebe in diesem Jahr eine ganz andere Stimmung, kriege wahnsinnig viel Zustimmung auf der Straße. Und der Wahlkampf läuft gut, deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass das dieses Jahr anders laufen wird.
Also wenn du ja keine Lust mehr hättest, dann hätte die CDU Düsseldorf ja sicher jemand anders gefunden.
Das stimmt. War schon eine sehr bewusste Entscheidung, nochmal anzutreten. Ich habe wirklich nochmal große Lust, die nächsten 5 Jahre zu gestalten. Und es ist noch viel zu tun. Wir haben viel geschafft, aber es ist auch noch einiges zu erledigen. Und deshalb will ich gerne nochmal ran.
Du guckst mit Freude und Zufriedenheit auf die letzten 5 Jahre zurück?
Ja, absolut. Das waren sehr erfüllende Jahre für mich persönlich. Ich finde, wir haben für die Stadt viel erreicht und mir hat die Aufgabe wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viele wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Es waren schwierige Zeiten mitunter. Corona ganz zu Anfang, die Ukraine-Krise, auch die Zeit nach dem 7. Oktober war nicht einfach und daran wächst man und das gibt mir viel Rüstzeug auch für die nächsten 5 Jahre.
Haben wir da einen großen Unterschied zur Bundespolitik in den Kommunen oder spielt das nur so ein ganz kleines bisschen mit rein? Ich meine, wenn man den Rechtsruck im Bund sieht, das ist ja eigentlich mehr in den östlichen Ländern. Das spüren wir hier vielleicht ein bisschen oder nur in bestimmten Zonen. Hast du da in Düsseldorf deine Bedenken?
Ja, Bedenken habe ich schon. Also zunächst mal muss man sagen, Kommunalpolitik ist anders als die große Bundespolitik. Kommunalpolitik ist viel unmittelbarer, viel direkter irgendwie am Menschen und wir prägen mit dem, was wir im Rathaus entscheiden, im Rat oder auch in der Verwaltung, prägen wir das Leben der Menschen ganz, ganz unmittelbar.
Ja.
Das heißt, die Auswirkungen dessen, was wir tun, sind sehr, sehr schnell sichtbar. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube auch, dass bei einer Wahl auf kommunaler Ebene die Menschen sehr nach der Persönlichkeit des jeweiligen Kandidaten oder der Kandidatin gucken und weniger das Parteiprogramm im Auge haben, auch wenn das immer eine Rolle spielt. Trotzdem sind wir auch nicht ganz losgelöst von dem, was in Berlin entschieden wird. Ich erlebe viel Kommentare auf der Straße auch zur Berliner Politik. Und ja, du hast recht, der Rechtsruck, den wir bei der letzten Bundestagswahl erlebt haben, den sehe ich in Düsseldorf noch nicht so, auch wenn mir das mögliche Abschneiden der AfD ein bisschen Sorge macht.
Ja, ich meine, ich gucke also gerne ja mal donnerstags über Internet mal in den Plenarsaal rein hier in Düsseldorf. Ich sage ja immer, was ist das für ein Kasper-Theater da? Bei den Abstimmungen ist das irgendwo, ja, ich finde es langsam peinlich, wenn du dann die Stimmauszählung bekannt gibst und gerade bei den einstimmigen Beschlüssen und 2 Gegenstimmen, müssen die Nasen da überhaupt sitzen? Ich sag das tatsächlich, ich mache mir ja auch Feinde mit meinen Sprüchen, bin ja nun auch eine öffentliche Figur, so durch den CSD. Aber wir brauchen diesen blauen Scheiß nicht. Ja,
sie haben jedenfalls keine Lösungen für Probleme, die uns in der Stadt umtreiben. Ich habe noch nie irgendein Wort der AfD gehört zur Frage der Verkehrspolitik oder zur Frage der Wohnungspolitik oder wie wir hier alt und jung zusammenbringen, wie wir Politik für Senioren machen, wie wir junge Familien entlasten. Zu all dem schweigt die AfD. Ich kenne keine Position. Ich kenne auch ehrlich gesagt nicht einen einzigen Kandidaten von denen persönlich. Und ich glaube, das geht den allermeisten Düsseldorfern so. Und was ich feststelle ist, wenn Leute sich outen im Sinne am Wahlkampfstand outen und sagen, ich werde AfD wählen und man fragt nach den Gründen, dann haben sie selten etwas mit Düsseldorf zu tun, sondern dann
da geht's um die Ausländer,
kommt ein gewisser Frust zum Vorstein über vieles, was auf der Welt passiert, was wir hier in Düsseldorf aber nicht beeinflussen können. Das muss man ernst nehmen. Frustration in der Bevölkerung darf man nicht einfach wegwischen. Und man darf die Menschen, die jetzt ihre Zuflucht bei der AfD suchen, nicht abqualifizieren, sondern muss mit ihnen ins Gespräch gehen und ihnen vermitteln, dass vielleicht der Frust auch in Teilen verständlich ist, aber die AfD nicht die Lösung für diesen Frust ist.
Ich meine, das ist ja im richtigen Leben so, ob in der Partnerschaft oder in einem Verein oder in welchen Gruppen auch immer, wenn ein Problem da ist, müssen wir drüber reden und nicht uns dann sagen, mit dir rede ich nicht mehr und gehe nach Hause, dann werden die Probleme ja nie gelöst. Ne? Man muss sie eben durch Miteinander kommunizieren, irgendwie in den Weg kriegen, ne?
Ja, das ist genau der Punkt. Und ich finde, das hat die demokratische Mitte, wie wir jetzt seit einiger Zeit immer so sagen, vielleicht in den letzten Jahren versäumt, die Probleme, die wir in diesem Land haben, klar zu benennen. Denn das höre ich auch eben häufig, dass die Menschen sagen, ja, die AfD spricht die Probleme wenigstens an. Das ist natürlich völliger Blödsinn, aber wir müssen uns tatsächlich wieder trauen, Probleme offen anzusprechen und dann um die besten Lösungen zu ringen. Ja. Wie gesagt, Lösungen habe ich von der AfD noch nie vernommen, zu keinem Problem, das uns umtreibt. Nee, und wenn man das mit den Menschen bespricht, dann gelingt es auch, viele davon zu überzeugen, dass da eben keine Alternative lauert.
Ja, wie gesagt, ich bin da also auch ganz klar auf meiner Position, wobei ich habe tatsächlich am Montag meine erste Blaue Montag Talkshow wieder gemacht und habe den Leuten erstmal erklärt, dass das mit Blau nichts zu tun hat. Montags machen wir Blau, wenn wir nicht arbeiten wollen oder keine Lust haben. Daher kommt das. Und auch die Sitze im Bundestag waren schon blau, bevor es diese braune Brut gab. Man darf ja heute jetzt nicht nur kein Blau mehr tragen, weil man irgendwie da in die Nähe geschoben wird, ne?
Ja, also das wäre schade, wenn diese schöne Farbe diskreditiert würde durch die Politik. Aber wir müssen schon aufpassen. Es ist eine blaue Gefahr im Anmarsch.
Stefan, wenn du jetzt nicht OB wärst und würdest jetzt kandidieren, was würdest du den Bürgern sagen, was du denen versprichst, was denn passiert? Ich meine, was deine Kollegen von sich geben im Wahlkampf, weißt du. Und ich denke, die Probleme kennst du ja auch, die die Stadt hat, wo wir ran müssen.
Ja, klar. Also die Probleme liegen auf der Hand. Wir werden in den nächsten Jahren irgendwie große Anstrengungen unternehmen müssen im Wohnungsbau. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf. Das wirst du von keinem anderen.
Ja, klar.
Oder wirst du von allen Kandidaten nicht anders hören? Da sind wir uns alle einig. Wir unterscheiden uns vielleicht ein bisschen in den Instrumenten, die wir dafür vorschlagen. Aber das ist ein drängendes Thema. Wir müssen uns um die Verkehrspolitik weiter kümmern. Ich habe gesagt, ich möchte gerne die Klimaanpassung vorantreiben, indem wir 50 Parks in Düsseldorf anlegen. Ich habe Vorschläge gemacht, wie wir mit jungen Familien umgehen, wie wir die Betreuungssituation, Kinderbetreuung stabilisieren können und gleichzeitig auch Familien finanziell entlasten. Ich möchte für die Seniorinnen und Senioren einiges bewegen in den nächsten 5 Jahren. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, in den nächsten 5 Jahren zu einer wirklich altersgerechten Stadt zu werden. Das ist mir auch sehr wichtig. Und eines meiner Lieblingsprojekte, wenn man so will, oder ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das ist vielleicht besser formuliert, ist, dass wir die Obdachlosigkeit in dieser Stadt besiegen. Ja. Das ist möglich und ich finde, in einer wohlhabenden Stadt sollte das Ambitionslevel sein. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch in den nächsten Jahren schaffen werden.
Aber auch da, denke ich, hilft ja reden. Ich gehe mal davon aus, dass du auch mit dem einen oder anderen Obdachlosen auf der Straße redest. Wenn man die da so rumhocken liegen sieht und die Presse dann mal oder die das Thema verfolgt, es gibt ja Wohnungen für Obdachlose, aber das wollen die ja nicht. Die wollen ja auf der Straße rumliegen.
Ja, und, das ist ein bisschen unter der Brücke. Das sehe ich etwas anders.
Ja, bist du da informiert und weißt, wie du dem einen oder anderen, den du jetzt da in der Altstadt oder die sind ja jetzt umgesiedelt. Ich persönlich finde die Container an der Friedrich-Ebert-Straße auch nicht furchtbar. finde ich furchtbar. Ich will nicht anderen Leuten zugucken, wenn die auf irgendeiner Matratze liegen und schlafen. Das ist nicht schön.
Nein, das ist natürlich auch keine Dauerlösung. Das war eine Notlösung, das muss man ganz klar so benennen, um den Konrad-Adenauer-Platz zu entlasten, insbesondere den Bereich vor der Zentralbibliothek.
Ja.
Dort hat sich die Szene versammelt, nachdem sie am Worringer-Platz nicht mehr so bequem sein konnte.
Ja.
Aber wir müssen da sehr klar unterscheiden. Die Menschen, die uns da begegnen, sind Menschen, die zum Teil auch kein Obdach haben.
Ja.
Deren erstes Problem ist allerdings die Drogensucht. Und zwar die Droge Crack, die hier
am Bahnhof.
Genau.
In jeder Stadt am Bahnhof.
Ja, das ist in der Tat in jeder Stadt so. Das ist eine der drängendsten Herausforderungen, die alle Städte gerade haben.
Ja.
Die Ankunft der Droge Crack hat wirklich das Drogenproblem in den Städten nochmal eskalieren lassen.
Ja.
Crack führt in ganz, ganz kurzer Zeit zu einer totalen Verelendung der Menschen und um die müssen wir uns in einer ganz besonderen Art und Weise kümmern. Das sind nicht einfach Obdachlose, die eine Wohnung brauchen, sondern das sind Menschen, die zunächst einmal mit ihrer Drogensucht behandelt werden müssen. Mhm. Und da hat noch keine Stadt ein Patentrezept gefunden. Ja. Wir reden alle vom Zürcher Modell. Dort funktioniert es einigermaßen gut. Das gucken wir uns jetzt auch ab.
Mhm.
Aber da liegt noch eine gehörige Wegstrecke vor uns.
Mhm. Wärst du lieber vor 20, 30 Jahren Oberbürgermeister gewesen? Ich meine, wenn ich sehe, wie wir im Grunde genommen ja uns verschleißen, sagen wir mal so, die Bahnhöfe, die Brücken sind ja alle vor 70, 80 Jahren alle neu gewesen. Und du hast heute ja mehr oder weniger die Aufgabe, das, was jetzt eine alte Wohnung, die nie renoviert worden ist, im Grunde genommen.
Das
jetzt
ist ein schönes Bild.
Auf schön zu machen. Ja, ich habe, Stefan, ich habe tatsächlich erlebt, wie die Theodor-Heuss-Brücke gebaut wurde. Da war nichts. Ich bin in Niederkassel ja groß geworden und konnte bis Lyrik durchgucken. Da war es der Seestern noch nicht. Und jetzt soll diese Brücke, die ich neu erlebt habe, ein Teil beim Bau, ist ja beim Bau auch in den Rhein gefallen, weißt du wahrscheinlich.
Mm.
So ein Stückchen Brücke war dann unten. So, die soll jetzt schon wieder neu sein. Du musst eine Brücke bauen. Könntest ja, gut, das wird wahrscheinlich auch mit Bundes- und Landesgeldern gebaut, aber letztendlich hast du jetzt hier das Palaver mit Verwaltung und alles, dann müssen die wieder drumherum fahren. Dann heißt das wieder, die Stadt muss dafür sorgen. Und wenn wir sagen, die Stadt, dann ist das der Stefan Keller. Und wenn das nicht klappt, dann ist das der Stefan Keller, ne?
Also ich wäre nicht lieber vor 20 Jahren Oberbürgermeister gewesen. Also ich glaube, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Manches war sicher einfacher noch vor 20 Jahren. Wenn ich mir überlege, wie mein Vorgänger Joachim Erwin die Stadt führen konnte mit einer riesigen Mehrheit. Also glaube 1999 hat die CDU 45% geholt, die FDP lag bei 7. Das heißt, es war eine riesige CDU, eine kleine FDP, die haben zusammengearbeitet. Das war natürlich einfacher als ein Bündnis, in dem zwei Partner auf Augenhöhe miteinander arbeiten, die aber deutlich weiter voneinander entfernt sind als CDU und FDP, das in dieser Zeit gewesen sind. Das war sicherlich einfacher. Andererseits war es auch weniger verbindend. Das muss man auch ganz klar sagen. In der Erwin-Zeit gab es Regierung und Opposition. Das ist in kommunalen Räten eigentlich eher ungewöhnlich. Und die etwas größere Zersplitterung führt natürlich auch zu einem größeren Einigungszwang oder dazu, dass man auch öfter mal das Lagerdenken überwinden muss.
Ja.
Und das ist nicht immer leicht und macht es auch nicht immer einfacher, aber es tut vielleicht am Ende der Sache auch ganz gut.
Gibt es denn Möglichkeiten für dich, irgendwann auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich will, dass das jetzt so gemacht wird, mach das jetzt. Deine Dezernier, also das hat Jochen Erwin ja gemacht. Ja? Wenn der Jochen irgendwas wollte, dann hat er das ja mal eben durchgesetzt. Ne? Mit welchen Tricks und Mitteln auch immer. Der hat ja damals mit Strack-Zimmermann im Grunde genommen auch einen geilen Deal gemacht. Ne?
Naja, wie gesagt, die FDP war damals sozusagen ein deutlich, deutlich kleinerer Partner in diesem. Da war ganz klar, wer Koch und Kellner ist.
Ja.
Die CDU ist Jochen Erwin an der Stelle meistens gefolgt. Gibt jedenfalls wenig Ausnahmen, wo sie mal eine eigene Position vertreten hätte. Das ist heute eben anders. Ne? Und ja. Klar kann man auch mal einen Führungsanspruch deutlich machen und das hat auch eine Wirkung. Also ja. das Votum des Oberbürgermeisters, egal wer das Amt bekleidet, das ja. zählt schon in der Stadt was. Das hat Gewicht, aber es ist keine Möglichkeit, in den großen Fragen jedenfalls kann man keine Basta-Politik machen. Mhm. Dafür ist der Rat der Souverän ja. der Stadt, ja. das ja. ist auch gut so.
Ja.
Der Rat ist grundsätzlich allzuständig, wie wir das als Juristen nennen. Der mhm. kann jede Angelegenheit an sich ziehen und ja. da können einem Oberbürgermeister auch sehr schnell Grenzen aufgezeigt werden. Trotzdem, wie gesagt, und das erfordert dann vielleicht ein gewisses Geschick, auch die informelle ja. Macht, wenn man so will, klug einzusetzen.
Ja.
Und wie gesagt, mein Stil ist nicht irgendwie Machtwörter zu sprechen oder Basta-Politik zu machen, aber doch sehr klar zu formulieren, wohin nach meiner Meinung die Reise gehen sollte.
Ja. Ich werde dir, glaube ich, die Frage dann nach deiner wahrscheinlichen Wiederwahl dann mal stellen, ob du nein, vergesse ich. Nein,
nein,
nein, nein, nein. Irgendwann mal sagen, ich will das jetzt so haben, ja, oder ich mache das nicht. Hast du dich schon mal dem Rat gegenüber verweigert?
Nein, das würde nicht. Meinem demokratischen Verständnis ehrlich gesagt widersprechen.
Das hat dein Vorvorgänger gemacht. Also ich weiß noch tatsächlich damals, als in Moskau das Thema Regenbogen bzw. verbotene Regenbogen-Community aufkam. Da haben wir mit der Community den Dirk Elbers aufgefordert und gebeten, einfach mal ein Machtwort in Moskau zu sprechen. Und hat er gesagt, nö, das will ich nicht. Und dann hat der Rat ihn wohl dazu aufgefordert. Der wurde mit Mehrheit überstimmt, dass er jetzt mal nach Moskau gehen soll und da mal auf den Tisch hauen soll in unserer Partnerstadt. Hat er gesagt, mach ich nicht. Also, ne, du hast ja als OB auch mal als Mensch auch das Recht zu sagen, ne, das bringe ich jetzt nicht über mein Herz. Ne?
Ja, das ist vielleicht nochmal eine etwas andere Geschichte. Aber wie gesagt, gerade in Sachentscheidungen ist es meine gesetzliche Aufgabe, den Willen des Rates umzusetzen.
Ja, ne?
Und da halte ich mich dran.
Ja.
Das gebietet wirklich mein Demokratieverständnis. Es gibt auch ja. kein anderes richtiges Demokratieverständnis, sondern das ist nun mal die Aufteilung, die wir haben.
Ja.
Und das ist auch gut so. Im Rat sitzen aktuell 90 gewählte Vertreterinnen ja. und Vertreter. Wenn die einen demokratischen Mehrheitswillen bilden, dann muss Verwaltung das auch umsetzen.
Du hast gerade eben einen schönen Wortbeitrag gebracht, dass andere Demokratieverständnis. Es gibt das richtige Demokratieverständnis und das andere Demokratieverständnis.
Nein, ich meine, an der nein, Stelle nein. finde ich, kann es keine zwei Meinungen geben.
Ja, ja, ne? Aber ja. Ne, über was reden wir hier? Es gibt ein Demokratieverständnis oder eine Demokratie. Die kannst du verstehen, wie du willst. Aber,
ja, es gibt sicherlich Themen, die man kontrovers diskutieren kann. Ja. An der Stelle, wenn es um die Frage geht, wer am Ende das Sagen hat, da hat ja. der Rat einfach sitzt am längeren Hebel. Das ja. ist so und nochmal, das ist gut so. Auch ja. wenn es manchmal.
Ja, klar, natürlich.
Wenn ich es manchmal gerne anders hätte, klar.
Du, zumindest diejenigen, die für deine Partei im Rat sitzen, gehen natürlich für dich auch Klinken putzen, überall in der Stadt und an allen Sonnenschirme mit CDU drauf. Und
ja, ja.
ihr verteilt Lavendel, habe ich jetzt gesehen.
Ja, das haben wir am letzten Wochenende gemacht.
Völlig verrückte
ja,
Idee.
Lavendel aus Kappesham, ja.
Ja. Ja, es gab
das ist schon. Sehr gut angekommen.
Ja, du, Lavendel ist ja nur auch was Schönes, ne?
Naja, ich finde es zumindest mal eine schönere Idee, als den 47. Einkaufschip zu verteilen. Ne?
Ja, oder Kugelschreiber.
Oder ja, der Kugelschreiber wird irgendwie immer gerne genommen.
Der wird immer genommen, ne?
ja.
Wie seid ihr auf, na, das weißt du ja nicht, das hast du gar nicht mitgemacht. Das war ja immer schwarz und auf einmal ist das alles türkis, ne? Die CDU ist ja. so ein bisschen ins Türkis.
Ja, wobei schwarz war es nie, ne? Also Gott. Wir hatten nie schwarze Sonne. Schirme, sondern nee. Es gab mal so eine Zeit, da war das orange.
ja.
Also so ein bisschen stimmt, hat sich die Marke CDU ja. auch gewandelt.
Ja.
Ja. Mal waren das Fortschritte, manchmal waren das auch Rückschritte. Ich persönlich bin kein Fan von diesem Türkis, aber.
Aber Gelb ist ja jetzt auch Magenta.
ja, genau.
Ja. Ja. Die Farben wandeln sich, ja. Düsseldorf, aber was sind die schönsten Farben?
Naja.
Die Farben der schönsten Stadt am Rhein.
Rot-Weiß.
ja, klar, natürlich. Stefan, was passiert an den Infoständen, wo die Menschen auf dich zukommen. Kommen die alle schleimern oder kommt da auch schon mal einer und macht dich so richtig rund und sagt, pass mal auf, ey, das ist alles scheiße hier.
Da ist alles dabei. Ja? Also schleimen nicht unbedingt. Natürlich, wer zum CDU-Stand kommt, der ist in der Regel jetzt nicht komplett Anti-CDU.
Ja.
Da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man das, was an den Wahlkampfständen so gesagt wird, nicht verallgemeinert wird.
Ja. Ne?
Also wer mit der CDU wirklich überhaupt nichts zu tun haben will, der kommt nicht zu uns an den Stand.
Ja.
In der Regel jedenfalls nicht.
Ja.
Ne? Also die meisten wollen sich einfach informieren. Viele sind noch unsicher, auch waren unsicher, was sie denn wählen sollen. Und da ist das ganze Spektrum dabei. Es kommen natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, ne, ich habe euch schon gewählt oder ich werde euch wählen, ihr habt das ordentlich gemacht. Es gibt auch welche, die kommen und sagen, ihr habt mich nicht überzeugt. Ne. Viele kommen mit ganz konkreten Themen. Das ist eigentlich viel mehr der Fall als jetzt eine Zustimmung oder Ablehnung zur CDU. Die meisten kommen mit konkreten Anliegen, ne, und sagen, Mensch, könnt ihr nicht da mal irgendwie einen größeren Mülleimer aufhängen oder den Radweg hier, der könnte doch anders laufen oder könnt ihr euch um die Ampelschaltung an dieser oder jener Kreuzung kümmern. Das ist immer sehr, sehr konkret und ich gehe eigentlich nach jedes Mal, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, mit einem langen Hausaufgabenheft nach Hause.
Ist das so?
Habe wirklich viele Anliegen immer aufgenommen und versuche, die auch nach Möglichkeit abzuarbeiten. Wir können dann natürlich nicht, oder ich kann dann nicht jeden Wunsch erfüllen. Aber ich bemühe mich immer, den Menschen eine Rückmeldung zu geben zu dem, was sie angeregt haben, weil ich glaube, dass das einfach für die Akzeptanz von Politik sehr, sehr wichtig ist. Und ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern wirklich zeigen, dass wir sie ernst nehmen. Und wenn jemand mit einem Anliegen kommt, dann ist das bei mir gut aufgehoben.
Nehmen die Menschen das dann auch so an und kriegst du dann irgendwann Feedback, auch wenn du jetzt jemandem sagst, das wäre jetzt ein Fall für, ich sag jetzt mal, Straßenverkehrsamt, Amt 66, bei dir auf der Straße wieder ein Zaun steht oder irgend sowas.
Genau.
Kriegst du dann das Feedback von den Menschen oder vom Amt, dass das also jetzt weitergegangen ist? Wenn ich was möchte, dann schicke ich dir eine WhatsApp. Da bin ich sehr dankbar für, dass wir diese Verbindung haben. Von Anfang an ja nun auch. Aber das hat ja nicht jeder. So, es gibt, glaube ich, Menschen, die haben einen Stein im Schuh, mehrere Steine im Schuh, wissen, glaube ich, aber auch nicht so richtig. Und da denke ich mal, ist durch die Bundespolitik Verdrossenheit vielleicht, dass die Menschen sagen, oh, pff, ist doch egal, ob
bringt
ich das jetzt sage oder nicht.
Ja, ja. Deshalb, ich merke, dass die Leute fast schon überrascht sind, wenn ich sage, bitte lassen Sie mir eine E-Mail-Adresse da, ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ne?
Okay, ja.
Dann guckt der ein oder andere etwas ungläubig und sagt, ja, geht das denn wirklich? Und er sagt, ja klar, ne? Ich sage, ich kann Ihnen Ihre Frage jetzt nicht beantworten, aber ich mache mich gerne schlau und schicke Ihnen dazu was.
Ja.
Und das wissen die Menschen sehr zu schätzen. Und ich glaube, das ist genau die Form des Ernstnehmens und des Wertschätzens auch von bürgerlichem Engagement. Da steckt ja auch was dahinter, wenn man sich, man muss sich auch ein bisschen trauen, ne, auf der Straße den Oberbürgermeister anzuquatschen. Ich glaube zwar, dass ich hoffe jedenfalls, dass ich nicht so furchterregend aussehe, sondern wirklich den Menschen auch signalisiere, hallo, ich bin jetzt dafür da, angequatscht zu werden.
Ja.
Aber der ein oder andere tut sich eben doch noch schwer. Und wenn man dann zeigt irgendwie, dass man sagt, komm, du bekommst eine Rückmeldung, ich krieg das jetzt ad hoc nicht gelöst, aber wir gucken mal, wie wir dir helfen können. Das wissen die Menschen sehr zu schätzen.
Aber da ist ja schon auch in der heutigen Zeit erstmal die Sperre da, spreche ich den jetzt an, das ist unser Oberbürgermeister oder das ist einer aus dem Rat. Ich meine, ihr seid alles nur Menschen, euch kann man ansprechen. Oder, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt, kacke ich jetzt das Internet voll und sage, dieser Oberbürgermeister kriegt ja überhaupt nichts zu backen. Es ist ja schöner, dir das zu sagen, was mich stört oder was ich gerne möchte. Ich denke, das ist ja auch in deinem Sinn, dass der Bürger oder die Bürgerin sagt, ich hätte da eine Idee.
Absolut.
Was halten Sie davon?
Absolut,
Schlecht alles reden ist ja viel einfacher, ne? Alles scheiße.
Ja, oftmals geht es auch darum zu erklären, warum manche Dinge nicht gehen. Auch das erlebe ich immer wieder, auch in schriftlichen Eingaben an die Verwaltung, dass wenn man einen Wunsch nicht erfüllen kann, ist das gar nicht so schlimm, wenn man tatsächlich transparent macht, warum das gerade nicht geht. Ja. Oder warum vielleicht etwas erst in 2 Jahren an der Reihe ist. Ja. Ne? Straßensanierung zum Beispiel. Oder, ne? Das können die Leute nachvollziehen. Ja. Ne? Aber was zu Frustration führt, ist, wenn sie alleingelassen werden mit den Themen und überhaupt kein Feedback bekommen. Ja. Was denn wann zu regeln ist oder was denn im Bereich des Möglichen ist und was nicht.
Braucht es mehr Pressemenschen in deinem Stab oder mehr Leute, die den Frustrierten jetzt erklären, warum, Beispiel Friedrichstraße, warum hat das so lange gedauert? Warum geht das nicht voran? Es hat ja Gründe, warum irgendwas nicht geht. Das verstehen sie aber alle nicht. Sie sehen nur, es geht nicht, es geht nicht voran. Und da kann man natürlich drauf rumprügeln auf die Stadt.
Ja, das ist ja auch nicht optimal gelaufen. Ne? Also Das ist mir dann auch wichtig. Das habe ich jetzt auch im Wahlkampf schon ein paar Mal gesagt, weil das ein Thema ist, das die Menschen wirklich auch bewegt, zu Recht, dass wir da nicht optimal performt haben. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Du hast recht, es gab Gründe und das hat auch keiner absichtlich gemacht, aber da hätte man Dinge besser machen können. Ne?
Ja. Oder wie gesagt,
in dem Zusammenspiel aus all den Akteuren, die da was zu tun hatten, ob das jetzt unsere Straßenbauer waren, die sind jetzt drin, die haben eigentlich am wenigsten verbockt an der Stelle. Mhm. Aber in dem Zusammenspiel mit Netzgesellschaft, Stadtentwässerungsbetrieb, in dieser Koordination hätte auf der Friedrichstraße ein bisschen was besser laufen können. Ja. Es hätte am Ende auch nicht eine jahrelange Baustelle verhindert. Also wir reden halt darüber, dass es vielleicht ein bisschen schneller hätte gehen können. Aber am Ende bleibt es natürlich eine riesige Baustelle, die man auch nicht mal ebenso in 6 Monaten abwickelt.
Ja. Bist du mit allem einverstanden, was jetzt so in der Stadt passiert? Ich meine, es wird ich spreche jetzt tatsächlich mal an, das Problem Fahrradweg am Wehrhahn. Der Wehrhahn ist neu gestaltet worden und die Bürger meckern dran rum, wie doof das geworden ist. Hätte das anders sein können? Stört dich das auch? Oder meine, du kannst nichts dafür, wie doof Menschen sind. Ja, das Problem ist immer der Mensch. Ist einer meiner ganz schlimmen geflügelten Sprüche. Du kannst die tollsten Markierungen machen, wenn auf dem Fahrradweg in der Schadowstraße meinetwegen die Markierung fett sichtbar ist und der Mensch mit dem Handy schlafend, dösend mitten auf dem Fahrradweg steht, dann werde ich als Fahrradfahrer wahnsinnig. Aber das kann nicht die Stadt was für, sondern das ist dann bitte dieser eine Mensch mit dem Handy, der einfach nur dörsig ist. Ne?
Naja, die Schadowstraße ist ein gutes Beispiel. Ich finde, am Wehrhahn hat es ganz gut geklappt. Die neue Fahrradstraße da gefällt mir jedenfalls gut. Damit bin ich sehr einverstanden. Mhm. Was ich nicht gelungen finde, ist die Fahrradwegeführung durch die Schadowstraße, also mitten durch die Fußgängerzone. Da habe ich Anfang des Jahres auch mal gesagt, ich fände es eigentlich besser, wenn das eine reine Fußgängerzone würde und wir den Radverkehr da rausnehmen und ihn auf einer vernünftigen Route umleiten. Mhm. Das hat keine Mehrheit gefunden. Ja. Also da das schönes Beispiel dafür, dass sozusagen an der Stelle ein Machtwort nichts bringt.
Hat
oder
nicht geholfen. Ne,
ich kann nur klar meine Meinung sagen, aber wenn mir der Rat nicht folgt, dann ist das eben so.
Ja.
Deshalb mit der Situation dort bin ich immer noch nicht zufrieden, aber da muss man jetzt mal, ich respektiere den demokratischen Willen, der sagt, da sollen sich Fußgänger und Radfahrer die Straße teilen.
Ja, möglicherweise bildet sich ja jetzt dann nach dem 14. September oder 14 Tage später dann eine neue Regierung in der Stadt und vielleicht kannst du dann nochmal neu anfangen zu bohren.
Wenn die CDU dann die absolute Mehrheit errungen hat, dann...
Hast du heute Morgen was genommen? ja gut, das ist natürlich ein Traum, die absolute Mehrheit mal zu kriegen. Ne? Aber ich denke,
die Zeiten sind vorbei.
Die sind vorbei, ja klar. Stefan, wir haben ein kleines Päuschen nach einer halben Stunde. Wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht schon wieder.
Ja, Wahnsinn.
Ging wieder flott, ne? Du hast dir Eye of the Tiger gewünscht. War zwar ein anderes, das müssen wir mal irgendwann mal nachholen. Aber Eye of the Tiger ist schon auch dein Wunsch.
Schöner Song.
Und dann machen wir jetzt eine kleine Verschnaufpause. Das Auge des Tigers.
Ja, ein wirklich schöner Song. Und die Rocky-Filme habe ich alle verschlungen.
Okay, hast du überhaupt noch Zeit, um Filme zu gucken?
Ja, im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber wenn jetzt keine Wahlkampfzeit ist, dann nehme ich mir die Zeit ab und zu. Allerdings konsumiere ich dann durchaus auch schon mal Netflix-Serien und sowas. Also das ist ein bisschen leichtgängiger, weil manchmal reicht die Zeit halt nicht für einen ganzen Film, sondern für so eine Folge von irgendeiner Serie. Und das ist manchmal ein guter Weg, nochmal runterzukommen nach einem langen Arbeitstag.
Also ich denke, als OB hat man da etwas weniger Freizeit als normales Ratsmitglied. Wenn du nicht gewählt wirst, was passiert denn dann? Machst du einen tollen Job irgendwo in der Wirtschaft, der viel besser bezahlt wird als dein Amt? Das ist ja auch in der großen Politik immer so weit. Ne? Warum ist man Politiker? Man ist alles schuld und die in der Wirtschaft, die kassieren und sitzen auf den Aufsichtsratsstühlen und kassieren.
Ja, aber das greift wirklich zu kurz. Also man macht Politik nicht des Geldes wegen. Das ist bei den allerwenigsten der Fall. Weil es in der Tat so ist, dass man in der Wirtschaft durchaus mehr Geld verdienen kann. Ja. Also man macht Politik aus Überzeugung, aus Idealismus, weil man was bewegen will fürs Gemeinwohltun. Und das ist jedenfalls mein Antrieb. Ja. Und insofern, wie gesagt, gucke ich da nicht aufs Geld. Es ist kein Antrieb für mich, aber man muss natürlich auch sagen, jedenfalls in diesen Sphären, wenn man Oberbürgermeister ist, Abgeordneter oder Minister, dann hat man natürlich trotzdem auch ein sehr, sehr gutes Auskommen. Also das darf man ja nicht vergessen. Nur weil es Menschen gibt, die noch mehr Geld verdienen, ist man ja nicht schlecht gestellt als Politiker.
Ja. Sagst du auch schon mal, nein, ist jetzt gut mit meinem Terminkalender? Ich meine, du hast natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein gut funktionierendes und gut erzogenes Team eigentlich da im Rathaus sitzen. Die versuchen ja alles möglich zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel für den CSD oder für meinen Blauen Montag eine Anfrage habe, dann versuchen die tatsächlich irgendwie das hinzukriegen oder eine Alternative zu machen. Aber dein Kalender hat ja oder dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden, ne?
Also wenn du anfragst für den CSD oder den Blauen Montag, dann versuchen die das tatsächlich, aber
es sei denn, du bist gar nicht da, aber das ist ja auch wieder, muss denn der Keller unbedingt am CSD-Wochenende eine Auslandsreise haben, dass der hier nicht schon wieder uns begrüßen kann? Da kommt natürlich auch wieder, der OB ist wieder nicht da. Der ist in einer Partnerstadt, Kinders. Das ist wieder den Menschen zu erklären, wenn sie gerade mal so engstirnig irgendwo durch die Weltgeschichte traben. Ne?
Ja, wobei ich war ja doch beim CSD eigentlich fast immer da.
Waren deine Vorgänger auch?
Also jedenfalls im Laufe des Wochenendes irgendwie habe ich mich immer mal sehen lassen und habe auch kurz gesprochen und das ist mir auch wichtig und das ist wirklich, also das ist ein Termin, den ich sehr, sehr ernst nehme und für den wir auch tatsächlich Dinge verschieben oder schieben, aber meistens kündigst du ja den CSD auch so früh an, dass man sich darauf einstellen kann. Trotzdem gibt es manchmal halt unvermeidliche Kollisionen und gerade so die großen Reisen, die wir machen in Sachen Wirtschaftsförderung nach Indien, nach Japan, nach China, die folgen dann eben auch schon mal eigenen Gesetzen und da sind wir nicht immer ganz frei in unserer Terminierung. Ja. Und da muss man dann schon ab und zu auch mal sagen, komm, das eine geht, das andere nicht. Ja. Das ist in der Tat genauso, wie du es sagst. Ich habe ein Team, das unglaublich kreativ ist und eigentlich ist der Kalender voll und ich komme dann mit einem Wunsch und sage, da würde ich aber gerne auch noch hin oder das wäre mir wichtig. Ich weiß, dass es nicht geht und eine Stunde später ist doch eine Lösung gefunden und da bewundere ich tatsächlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft, mit welcher Geduld die dann auch im Zusammenspiel mit Veranstaltern oder Gesprächspartnern, Verhandlungspartnern immer wieder Lösungen finden, mit denen dann am Ende alle leben können. Trotzdem sage ich natürlich auch vieles ab. Das geht gar nicht anders. Ne? Ich habe mal scherzhaft gesagt, für jede Veranstaltung, auf der ich bin, muss ich drei andere absagen. Und der Kalender dieser Stadt, also der Veranstaltungskalender, ist ja wahnsinnig vielfältig.
Die sind
also hier ist immer was los. Das ist ja schön.
Die Veranstaltungsstadt,
aber das heißt, dass ich auch nicht überall sein kann.
Ja.
Und ein bisschen ist es ja auch so, dass es ja auch ein bisschen was Besonderes sein soll, wenn der OB kommt. Und deshalb, Aber ich versuche eben möglichst nah auch bei den Leuten zu sein.
Ja gut, aber du hast ja bitteschön auch deine Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die dir einiges abnehmen können. Aber ist dann, glaube ich, schon auch wieder so ein bisschen Enttäuschung, wenn dann der OB nicht selbst kommt, ne?
So. Ja, da, also ich höre das immer wieder, wenn es dann wirklich nicht geht, ne, dass was dann einfach schade ist. Ne? Es gibt auch so ein paar Termine, wo ich denke, Mensch, da müsste ich wirklich mal hin, die aber jedes Jahr mit der gleichen Veranstaltung kollidieren. Ne? Wir sind immer Anfang Oktober auf der Immobilienmesse in München. Das ist ein extrem wichtiger Termin für die Wirtschaftsförderung. Das kollidiert fast immer mit dem Erntedankfest in Urdenbach. Mhm. Da habe ich ein total schlechtes Gewissen, dass ich den Urdenbachern immer wieder sagen muss, oh, da bin ich schon auf dem Weg nach München oder passt nicht. Aber so ist es nun mal.
So ist das. Da haben wir in Düsseldorf ja doch auch noch ein bisschen Bedarf. Okay, herzlichen Dank, dass du für den CSD jetzt auch festgelegt hast, immer am Wochenende vor Leichnam. Da werden wir wahrscheinlich ja auch mit Visit Düsseldorf versuchen, jetzt mal etwas mehr auf die Beine zu stellen und die Leute an so einem langen Wochenende nach Düsseldorf zu locken. Aber also, es gibt ja, Japantag zum Beispiel ist ja nie am gleichen Wochenende, ne?
Ja, wir versuchen den immer Ende Mai zu machen, aber auch da gibt es manchmal Kollisionen.
Der Japaner an sich ist da nicht hinzukriegen.
Ja, also wie gesagt, wir würden damit jetzt nicht in den Juli gehen oder in den März oder so, ne? Aber ich sag mal, die zwei, drei Wochenenden Ende März, Anfang Juni, die kommen schon in Frage und da gucken wir dann, wo es am besten passt. Ne? Ja. Also im kommenden Jahr haben wir ein bisschen hin und her schieben müssen. Ja. Wegen der Dokomi zum Beispiel, die nicht am gleichen Tag stattfinden sollte oder weil es da halt einfach zu schwierig würde dann. Aber wir kriegen es irgendwie immer hin. Ja. Also wir sind es gewohnt, Großveranstaltungen zu managen und da ist die Terminfindung eben auch Teil des Ganzen.
Redest du da mit oder machen das dann doch schon deine Dezernenten und du wirst nur noch informiert?
Also den Termin des Japantages, der geht nicht raus, bevor ich da nicht einen Haken dran gemacht habe.
Okay.
Weil das ist dann schon wichtig.
Ja. Ne? Da muss dann Christian Zaum aus Japan anrufen, dann Stefan, geht das so, ja?
Ja, der wird ja nicht in Japan festgelegt, sondern der wird im Zusammenspiel, ne, also unsere D-Live, die den ja jetzt seit 2 Jahren vorbereitet, die macht einen Vorschlag, stimmt den auch mit der japanischen Community hier in Düsseldorf ab. Ja. Wie gesagt, so furchtbar viele Optionen haben wir da nicht. Punkt.
Bevor wir gleich zum Ende kommen und ich dir diese Frage nicht gestellt habe, was passiert jetzt mit den Wohnungen? Geht da jetzt was? Ich meine...
Ja, natürlich geht da jetzt was.
Seit Jahren schreien alle, Gerresheim muss bebaut werden. Ah. unser Stiefkind eigentlich. Ist da die Chance jetzt da? Es ist ja die Rede davon, dass
die Stadt das Grundstück wieder haben will.
Also ich oder Karchance auch, ne?
Ja, das ist ja nochmal was anderes. Da geht es nicht um Wohnungen, aber trotzdem beide Projekte und gibt noch eine Reihe mehr, die in diese Liga fallen. Das geht jetzt wirklich voran. Am Karchhaus wird man in den nächsten Wochen schon wieder Aktivität sehen und ich bin fest davon überzeugt, dass das in 2 Jahren jetzt fertig sein wird. Ja. Also Pi mal Daumen in 2 Jahren. Ich denke, vor dem Weihnachtsgeschäft 27 ist das fertig, einschließlich des Platzes.
Okay.
Die Glashütte ist natürlich ein ungleich komplexeres Problem, aber auch da ist deutlich Bewegung. Ja. Wir haben ein Kaufangebot für dieses Grundstück gemacht. Ob das zum Zuge kommt, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber der neue Eigentümer, das ist die LEG, das ist ein seriöser Partner, von dem wir davon ausgehen, dass er, wenn er es nicht selber realisieren will, es dann in Hände gibt, die tatsächlich für eine Umsetzung stehen. Und das ist uns wichtig.
Ne? Aber also, die LEG hätte es ja schon realisieren können.
Die LEG hat es ja Anfang des Jahres gekauft. Sie hat nicht gezielt dieses Grundstück gekauft, sondern die LEG hat eine Gesellschaft gekauft, die einen großen Wohnungsbestand hält und dieses Grundstück hatte. Ja. Das war jetzt also nicht das eigentliche Zielobjekt dieser Transaktion. Wie gesagt, das Geschäft der LEG ist eher das Verwalten der Bestände als die Entwicklung neuer Flächen. Es sind sich eigentlich in der Branche auch alle einig, dass das Glasmacherviertel zu groß ist für einen Akteur, dass man es besser in einem Konsortium entwickeln sollte oder die Fläche von vornherein aufteilen sollte. Und da kommt aber jetzt deutlich Bewegung rein. Ich gehe fest davon aus, dass wir da in den nächsten Monaten auch den Realisierungspfad aufzeigen können. Also soll heißen, wir werden dann sagen können, wie es konkret weitergeht.
Ja.
Andere Flächen, wie zum Beispiel das sogenannte Grand Central, das ist diese große Fläche hinterm Hauptbahnhof, die sind schon sogar schon ein Stück weiter. Da wird auch Aktivität erwartet jetzt in den nächsten Wochen. Und ein drittes großes Grundstück im Düsseldorfer Süden, das auch der Adlergruppe gehört aktuell noch, steht kurz vor der Übergabe an einen Eigentümer, mit dem wir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und insofern wird es auch dort vorangehen. Und das sind diese drei Flächen zusammen. Da reden wir über über 4000 Wohnungen, die in Düsseldorf entstehen könnten. Und ich bin fest entschlossen, dass wir die auch in die Umsetzung kriegen in den nächsten 5 Jahren.
Ja. Alles, was jetzt passiert, ich meine, die 3 Interviews mit deinen Kolleginnen und Kollegen waren vorher, du bist jetzt der Letzte hier, hast natürlich einen ganz kleinen Vorsprung, dass in den letzten 14 Tagen da schon wieder noch irgendwas passiert, aber die, ich sag jetzt mal, diese vertraglichen Dinge jetzt mit Glasmacher, wo du gerade eben drüber gesprochen hast, gehören jetzt nicht zu deinem Wahlkampf, ne? Das wäre also so oder
Nein,
so passiert.
Ja, sicher. Ich meine, das ist
am liebsten
also wir
auch
haben
schon
uns,
vor 2 Jahren, ne?
Wir haben uns mit kaum einem Thema so intensiv beschäftigt, gerade in den letzten 2 Jahren wie mit dem Thema Wohnungsbau. Wir haben diese Wohnungsbauoffensive aufgelegt, die das Ziel hat, bis 2030 8000 Wohnungen gebaut zu sehen.
Ja.
Und das werden wir auch schaffen. Wir liegen bei allen Flächen, die wir dafür vorgesehen haben, im Zeitplan.
Ja.
Einer meiner Wettbewerber sagt immer, ja, du hast aber noch keinen Spatenstich hingekriegt. Das stimmt nicht ganz, weil wir irgendwie jetzt tatsächlich aktuell an 2 großen Projekten auch begonnen haben oder beginnen werden. Das ist an der Elisabethstraße, Bachstraße und das ist an der Meinecke-Straße, 2 Projekte der städtischen Wohnungsgesellschaft, die jetzt in die Umsetzung gehen. Aber das liegt auch in der Natur der Sache, dass es noch keine Spatenstiche gibt, weil wir für all diese Flächen ja erstmal Baurecht schaffen müssen.
Ja.
Und ich kann keinen Spaten stechen, wenn ich nicht vorher einen Bebauungsplan gemacht habe. Und das dauert nun mal eine gewisse Zeit. Und insofern, wir haben seinerzeit, als wir das verabredet haben, auch mit der SPD, haben wir für jede einzelne Fläche einen Fahrplan formuliert mit Meilensteinen. Und da sind wir überall im Fahrplan.
Ja.
Und deshalb ist es ein bisschen unlauter, wenn man jetzt sagt, oh, ihr habt aber noch keinen Spatenstich gemacht. Das ist in dem Gesamtfahrplan noch gar nicht vorgesehen gewesen. Und insofern, ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen werden.
Das wird jetzt passieren, egal wie. Ich bin ja nun auch schon eines älteren Semesters und habe ja nun schon ganz viele deiner Vorgängerinnen und Vorgänger erleben dürfen. Mir wird immer wohl bei dem Gedanken, dass so in den 70er, 80er Jahren, ob das der Jupp Kürten war oder der Klaus Bungert war, gut, die waren jetzt nicht die Verwaltungschefs. Da gab es ja nun auch die Oberstadtdirektoren. Aber so letztendlich war da schon erkennbar, dass wir die Fraktion Düsseldorf sind. Und das würde ich mir natürlich auch wünschen, egal wie es jetzt dann weitergeht. Ich meine, die Prognosen stehen natürlich eindeutig auf grüne Ampel für dich, dass du weitermachen könntest. Aber wie ich von den anderen Kandidaten weiß, sind die natürlich auch weiter interessiert, auch im Rat positiv mitzumachen. Die werden ja dann nicht wie im Bundestag keifend sitzen und jedes Wort von dir zerfetzen. Das ist ja im Bundestag gruselig, diese Beleidigung und die Dazwischenquatscherei. Das ist ja hier im Rat eher nicht so, ne? Die Fraktion Düsseldorf bis auf 2, 3, 4 Gegenstimmen, die grundsätzlich gegen alles sind.
Also so ganz eindeutig erkennbar ist die Fraktion Düsseldorf nicht, aber ich glaube, sie wird sehr, sehr wichtig werden nach der nächsten Wahl.
Ja.
Ich gehe fest davon aus, dass auch die Mehrheitsbildung durchaus schwieriger werden wird im kommenden Rat. Und dann ist es wichtig, dass sich diejenigen tatsächlich auch zusammentun, die konstruktiv an der Zukunft Düsseldorfs arbeiten wollen. Und diesen Willen spreche ich wirklich keiner demokratischen Fraktion ab, aber man muss dann auch tatsächlich zusammenarbeiten, um die Probleme der Menschen zu lösen. Wenn wir tatsächlich ein Ergebnis bekommen am 14.09., bei dem die populistischen oder gar extremen Ränder erstarken, dann ist es umso wichtiger, dass die demokratische Mitte zusammenhält und mit großer Kraft irgendwie konkrete Probleme löst.
Ja, und dann halt eben auch der Wahlkampf mehr oder weniger in den Hintergrund geht, dass man gemeinsam, wie du schon sagst, Lösungen das findet. Ich durfte jetzt als Gast beim CSD in Chemnitz in unserer Partnerstadt sein. Dagegen ist unser CSD ein ganz riesiger. Aber wenn ich da dann sehe, zum Beispiel, dass also der Oberbürgermeister, der auch CDU ist, sich nicht traut, die Regenbogenfahne ans Rathaus zu hängen. Aber
der Kollege ist in der SPD.
Ist er in der SPD?
Ja, der ist in der SPD.
Aber gut, SPD war ja hier, Thomas Geisel war ja tatsächlich der Erste, der die Fahne ans Rathaus gehängt hat. Aber der traut sich das nicht, weil so viele Splitter da dagegen sind.
Ja, das schade.
Ist schon eine Nummer, ne?
Das ist wirklich traurig.
Guck mal im Internet.
Egal wie die Ratswahl ausgeht, ich bin mir sehr sicher, dass beim nächsten CSD die Regenbogenfahne am Rathaus hängen wird. Da werde ich für sorgen. Aber nochmal.
Ja, du hast, so viele hast, Splitter da. Guck mal das Bildchen im Internet von den Sitzen, dieser Sitzplan in Chemnitz. Lieber Gott, was sind das für bunte Farben? Mhm. Da eine Mehrheit zu kriegen, und die sind alle wichtig, ne?
Ja, das ist so. Aber nochmal, ich glaube, wir sind jetzt aktuell im Wahlkampf natürlich in einer Phase, wo man die Unterschiede herausstellt. Ne? Jeder muss sich profilieren, jeder will für sein Programm werben. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer dann mal gewählt haben, dann stellen wir auch wieder die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund. Ich glaube, das können die Menschen von uns erwarten. Ja. Und ich bin da wirklich gerne bereit zu. Und ich glaube, die anderen sind es auch. Also wir müssen dann gucken, welche Probleme müssen angepackt werden, wie organisieren wir Mehrheiten, demokratische Mehrheiten dafür, und dann kann es weitergehen. Ja. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir da was Gutes hinkriegen.
Du hast 5 Jahre schon mal unter Beweis gestellt, dass du ein guter Diplomat bist und irgendwo doch miteinander gehen kannst, ob im Rat oder auch mit den Menschen. Ich erinnere mich an unser allererstes Gespräch nach deiner Wahl in deinem Büro im Rathaus, wo ich gesagt habe, renn nicht auf jedes Schützenfest und häng nicht jedem Schützenkönig diesen Stadtorden um. Du hast es trotzdem mehr oder weniger getan. Aber es ist natürlich auch das, was dein Herz ist. Und ne, du könntest da dann irgendwo mal sagen, nee, heute gehe ich mal ins Kino, aber nee, da muss ich auf die Kirmes. Du machst es wahrscheinlich aus Überzeugung und ich denke, das haben die Menschen kapiert, ne?
Ja, ich mache das wirklich aus Überzeugung und ich wollte das gar nicht glauben, aber als ich die ersten Stadtorden verliehen habe, war ich völlig geflasht von der Freude, die man damit auslöst. Und es haben schon gestandene Schützenkameraden neben mir gestanden, ne, die 40, 50 Jahre im Schützenwesen aktiv waren, die dann auf der Bühne sich wirklich Tränchen verdrücken mussten. Und wenn man sieht, welche Rührung das auslöst, welche Wertschätzung da auch empfunden wird, dann kann man eigentlich nicht anders. Und das ist inzwischen, also es ist eine meiner schönsten Aufgaben, das sage ich im Schützenzelt dann auch immer so und ich meine das ganz ehrlich. Da ist so viel ehrenamtliches Engagement, dass wir mit diesem Orden dann auch wertschätzen können. Das tut den Menschen gut und ich freue mich immer darüber, dass wir da, ne, wenn dann so ein Zelt, so ein ganzes Zelt in Jubel ausbricht, wenn der Name bekannt gegeben wird, das ist ein echter Gänsehautmoment.
Ja gut, aber die brechen ja auch schon in Jubel aus, wenn du einmarschierst. Ne?
Ja, aber es ist schon nochmal was anderes. Die feiern dann wirklich ihre Kameraden und freuen sich mit. Ja. Ne, der Schützenorden der Landeshauptstadt Düsseldorf ist die höchste Auszeichnung oder wird als die höchste Auszeichnung empfunden und da ist dann echt ganz viel Stolz mit dabei verbunden. Und wenn, wie gesagt, so viel Zeit kostet mich das ja nicht, aber wenn, das ist eine Geste der Wertschätzung, die ich wirklich, zu der ich immer gerne bereit bin.
Und das ist jetzt fast vorbei und dann musst du schon wieder dem neuen Prinzenpaar den Hut aufsetzen oder die Kette umhängen.
In 2 Monaten geht es wieder los.
Ja. Der Oberbürgermeister zum Anfassen. Was die anderen ja auch wären, wenn sie gewählt würden, ne, klingt jetzt alles so ein bisschen, als wenn ich hier Wahlkampf für dich mache. Ich versuche da neutral zu sein. Es weiß auch im CSD und in der Stadt niemand, wen ich wähle, auch im Bund nicht, ja, weil ich euch alle lieb habe. Ich habe ja schon mal blöderweise oder satirischerweise gesagt, ich mache mal Kreuzchen bei allen, weil ich euch alle so toll lieb habe.
Die Stimme wäre ungültig, Kalle, mach das nicht.
Nein, aber ich freue mich einfach über die Wertschätzung, die ich die letzten 5 Jahre von dir erfahren durfte, ich persönlich auch. Und wünsche ich dir jetzt einfach, dass du gesund bleibst die letzten Tage und die Nerven nicht verlierst, wenn dir mal irgendwer querkommt oder wie auch immer. Aber wir sprachen ja schon bei Wahlkampf an den an den Ecken, an den Zelten davon, dass die Menschen positiv kommen. Wenn ich im Internet sehe, dass die Blaue Partei, egal wo die aufstellen, läuft irgendwer mit so einem Kackhaufen-Kostüm denen über den Weg. Das wird ja nicht passieren, denke ich. Ne?
Ganz bestimmt.
Passiert keinem hier in Düsseldorf, außer den Blauen. Stefan, danke.
Sehr gerne.
Und ab das Ding weiter jetzt schon wieder jagen. Wie gesagt, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und dann schauen wir mal, was dann am 14. September so passiert.
Genau. Ne? Vielen Dank und bis bald.
Stefan, danke. Tschüss.
Tschüss.